Hi Christian, da bin ich wieder. Ja, spannend, was du so erzählst. Ich habe mir schon gedacht, ne, dass wir hier jetzt nicht in die große Kontroverse laufen, so dass du sagst, nein, das Imperium schlägt zurück, ist Anti-Star Wars oder so, sondern dass wir da schon ähnliche Ansichten haben und uns denken, das ist schon der signifikanteste Film der Star Wars, also das ist meine These, der Star Wars zu Star Wars gemacht hat. Wenn es nur Episode 4 gewesen wäre, dann hätte das sicherlich irgend so einen Kult ausgelöst, definitiv. Und ich glaube, wenn die Fortsetzung anders gewesen wäre, hätte sicherlich dem Ganzen nicht geschadet, aber hätte, glaube ich, auch es schwieriger gemacht, Star Wars, glaube ich, so zu verankern, wie es jetzt verankert ist, nämlich als modernes, popkulturelles, in der westlichen Zivilisation absolut verankertes Mythos, Saga, Epos, so. Genau. Aber du wolltest ja, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Deswegen, wir kümmern uns um den Twist dann später mal. Und ja, du hast tatsächlich ganz gut aufgemacht, diese ganze George Lucas in den 80ern Geschichte, die ich so jetzt, ja, so nicht so, also es ist schon, du hast schon vollkommen recht, so, ne, dieser auf dem, ich würde auch sagen, er ist da auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, weil ich glaube, vom Alter, von seiner Vision, von seiner, also das ist ja das, die Machtstruktur, da ist, glaube ich, da noch gar nicht so hart. So, die verfestigt sich ja erst zu den Prequels so richtig, dass er der eigentlich machen kann, was er will. Aber zu dem Zeitpunkt, du hast vollkommen recht, ne, er baut da dieses Studio auf, da auf seiner Skywalker Ranch, er kauft sich da dieses Ding, er will außerhalb des Studiosystems, das ist immer noch alles selbstfinanziert, er setzt da wirklich alles aufs Spiel mit der Fortsetzung und den Fortsetzungen, also die, ne, war ja schon irgendwie geplant, dass Teil 2 und 3 gleichzeitig geschrieben, gedreht, also nicht gleichzeitig, aber halt sehr nah zusammen produziert werden. Also ne, Teil 2, Teil 5, Teil 6, whatever. Aber ja, so, das der Tag hat halt nur 24 Stunden, ne? Da kannst du halt, also auch noch einen Film drin, glaube ich, ist in der Zeit Wahnsinn. Und wie du sagst, so, ne? Also Episode 4 hat ihm, glaube ich, schon auch seine körperlichen Grenzen aufgezeigt. Auch weil er ja immer gesagt hat, er mag Regie eigentlich überhaupt gar nicht. Also Filme entstehen ja nur im Schnitt für ihn. Und das finde ich, glaube ich, macht halt, ne, ist total Sinn. Also kann man total klar reinlesen irgendwie in die Historie. So, er hat irgendwie, Episode 4 war dieses Monstrum, das er irgendwie anders auch visioniert hatte, völlig eine andere Idee, und das ist, glaube ich, der ist nie so rausgekommen, wie er sich das eigentlich gewünscht hat. Und hat ihm aber halt die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, aber der nächste Film oder die nächsten Filme werden jetzt nach meiner Vorstellung und aber auch, ne, den technischen Möglichkeiten gegeben, bis man wirklich zu diesem Zeitpunkt kommt, an diesen Zeitpunkt kommt, an dem er sagt, so soll das jetzt alles hier aussehen, da sind wir dann eben bei den Prequels. Und das ist halt genau dieser Punkt, ne, dieses, er hat da, also ich glaube halt immer noch, dass, oder das ist meine These zu George Lucas, der will eigentlich nichts abgeben, beziehungsweise, ja, das ist immer, jetzt im Alter ist es ja mehr so, dass man sich denkt, okay, er hat einfach dann komplett die Schlüssel übergeben bei Star Wars, aber das stimmt auch nicht, wenn man dann schon wieder irgendwie in die Disney-Ära reinguckt, da ist er ja doch immer wieder ein bisschen involviert gewesen, diese ganze Geschichte, da kommen wir dann aber dazu. Aber was ich eigentlich sagen will, ist so dieses, ich glaube, wurde halt zu seinem Glück gezwungen mit Episode 5, auch da, also sowohl Episode 4 als auch Episode 5 ist ihm nicht in den Schoß gefallen, das würde ich nicht sagen, aber er wurde da schon, glaube ich, er hat da vielleicht gegen seine Instinkte handeln müssen. So dieses, ne, dass er sich ein Regisseur hört, aber da gleichzeitig holt, aber gleichzeitig halt dann auch mit Kirschner oder jemanden holt, der locker Kontra, glaube ich, geben kann. Und dieses ganze Blockbuster-System und diese gigantischen Sets und das alles auch beherrschen und aufziehen kann und, glaube ich, auch ein sehr also ich weiß es nicht so viel über Kirschner, aber von allem, was ich immer so gesehen habe, würde ich stark vermuten, dass er schon ein sehr, auch ein großes Ego haben kann oder konnte. Klar, du hast jemanden wie Harrison Ford, der, glaube ich, in diesem ganzen Kreativprozess ja, ne, wenn man dann mit Indiana Jones guckt, mit Spielberg und George Lucas zusammen, der da, glaube ich, ganz gut gevibed hat mit George Lucas. So, aber auch, ne, Harrison Ford hat, glaube ich, auch, das weiß man, so, auch ein sehr großes Ego und sehr, also ich glaube, der macht da keine Kompromisse so. Und die konnten ihm halt, glaube ich, gut Kontra geben und die waren auch ziemlich interessiert, dass sie da das Bestmögliche aus ihren jeweiligen Rollen rausholen. Ne? Kirschner macht da irgendwie, setzt da irgendwie durch, so, hey, wir wollen jetzt nicht einfach den gleichen Film nochmal drehen, sondern wir wollen jetzt hier die großen Themen angehen. Und natürlich kommt damit völlig rein, so dieses, klar, gibt George irgendwie vor, hier, Darth Vader ist Lukes Vater und wir, ne, modeln das so um und so ist das gedacht und so, aber das musst du halt auch erstmal, so diesen Twist, das ist ja auch, das muss man ja auch sagen, der ist ja super fragil, da kommen wir schon wieder zu diesem Twist, ne, deswegen, also ich will, was ich nur so andeuten will, ist so, dass nur weil es funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass das immer funktioniert hätte. Also da wurde ja auch viel jetzt innerhalb des Films und so an Grundlage gelegt, so dieses Ding irgendwie aufzufangen. Oder was heißt in dem Film ja eigentlich nicht, wenn ich drüber nachdenke, sondern mehr so in diesem, ja doch auch, na egal, wir reden darüber, wenn wir über den Twist reden. Ich finde den halt sehr zentral, wie gesagt, für alles, um auf das, die Sage. Aber du wolltest ja nochmal, dass wir diesen Schritt zurückgehen, deswegen gehe ich den jetzt nochmal bildlich gesprochen zurück. Und bin tatsächlich bin auch der Meinung, ja genau, er war mehr so dieser Showrunner-Typ, aber gezwungenermaßen. Ich glaube nicht, dass es die Rolle war, die er gerne haben wollte. Und ich glaube, nach allem, was man so, ne, man kann ja immer nur so sehr begleitet hinter die Kulissen gucken, konnte man zumindest, also ne, es ist alles immer, also wie die Entstehung von, also es ist gut dokumentiert, aber so, ne, so die wahren Geschichten und wie die allen, die ganzen Egos und so weiter waren, glaube ich nicht, dass das wirklich bekannt so ist. Deswegen vermute ich da halt auch, dass das George Lucas wahrscheinlich, ja, ich würde immer sagen, dass es ihm vielleicht so ein bisschen, also nicht die Idealform seiner Arbeit ist, aber ja, ich hätte ihn, ich glaube, für das Produkt, für Star Wars, so hätte es, wäre diese Arbeitsteilung wahrscheinlich das Richtige gewesen, zu sagen so, hey, du hast ihn an der Spitze, der dieses Ganze, der alle Fäden in der Hand hält, so wie wahrscheinlich eben Kevin Feige bei Marvel, der eben sagt hier, dass wenn es irgendwelche komischen Fragen gibt, so im Sinne von so hier in dem Lichtschwert, was ist denn da für, wie funktioniert das, dann kann er das bestimmen und sagen und daraus kann man dann Sachen stricken und so weiter, aber ja, so diese Regie und Geschichts- oder Story- oder Drehbuch schreiben, sagen wir mal so, hätte man dann doch verteilen sollen. Das, finde ich, sieht man halt da am besten. So, das ist, glaube ich, der Film, der halt noch am ehesten davon profitiert, dass George Lucas sich nicht irgendwie vierteilen konnte, sondern dass er halt diverse Sachen machen musste. Und er hat aber, glaube ich, ne, natürlich auch irgendwie einen hohen Preis dafür bezahlt. So, also ich weiß nicht, ob genau seine Ehe daran angeschaltet ist, aber spätestens nach Rückkehr der Jedi-Ritter, glaube ich, war die dann schon ziemlich in den Brüchen. Aber ja, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wahnsinnig viel dazu gesagt habe. Mich zieht halt dieser Darth Vader, dieser Twist, diese ganze Geschichtsstruktur sehr an, weil ich die halt in, also ne, auch da natürlich von der Nostalgie her oder von diesem Erweckungserlebnis als Kind, dass Filme halt komplexer sein können als nur das, was ich davor kannte, nämlich nur Kinderfilme. Und da zähle ich ja Star Wars auch irgendwo dazu. Ich kannte Star Wars, also Episode 4 kannte ich natürlich in- und auswendig. So, den habe ich oft genug gesehen, aber auch weil man den halt so wahnsinnig gut sehen kann und weil er eine abgeschlossene Geschichte ist. So, die Guten gewinnen zum Schluss und das war's halt. Da musste man sich nicht irgendwie Gedanken machen, ja, aber was, also was ist das Imperium und wer ist der Imperator und was hat das für Auswirkungen und ist damit wirklich, sondern es war halt einfach ein, nö, So, die das Imperium hatte da diesen Todesstern, hat versucht, Yavin irgendwie, Yavin 4 da in die Luft zu jagen. Und das haben sie nicht geschafft. Und damit ist die Geschichte auch zu Ende. Und alles, was dahinter steckt, oder noch mehr Kriege sind und so, das ist ja erstmal egal. Aber, Episode 5 macht halt diese ganzen Sachen auf. Es beginnt halt direkt damit. Also ich fand diesen Anfangs-Crawl, diesen Text-Crawl schon so faszinierend. So dieses, so ja, eigentlich total krass, was dieser Text schon leistet, so der dann irgendwie, ne, so dieses Ding zusammenfasst, so ja, das Imperium ist wahnsinnig darauf bedacht, jetzt die Rebellen zu finden und hat irgendwie, ne, die ganze Galaxie wird irgendwie durchforstet und jetzt ist man auf einmal auf Hoth und so weiter und so fort und so fort. Ich zügel, hold your horses, ich zügel das Pferd. Das ist halt das. Ich sehe das halt sehr ähnlich wie du so. George ist da, aus meiner Sicht ist das die perfekte Rolle, die er da hatte zu dem Zeitpunkt. Dadurch ist auch dieser Film so geworden, wie er geworden ist. Ich würde nie sagen, so dass die anderen den Film gerettet haben. Ich glaube, da ist irgendwie wahrscheinlich 80-85% George Lucas drin. Und diese wichtigen 15, vielleicht auch nur 10% Einfluss sind da schon einfach wahnsinnig wichtig. Und die haben halt, glaube ich, bei den Prequels vor allem gefehlt. Genau. Jetzt muss ich nochmal überlegen, habe ich denn hier auch noch irgendwas? Ach so, genau. Ich wollte nur auf meine Notizzettel gucken, nämlich. Du hast gesagt, wir schieben den Twist mal. Das überlasse ich dir jetzt, um ehrlich zu sein. Ich bin da schon sehr drauf bedacht, aber wir können gerne auch über die Charaktere sprechen. Ich finde, es ist halt, es ist am Ende des Tages, es ist vor allem Lukes Film natürlich. Nochmal stärker finde ich fast, sage ich erstaunlich, aber fast, das ist schon doch irgendwie stärker als Episode 4. Weil der ja so wahnsinnig spät eigentlich erst Eintritt in den Film und dann haben wir Obi-Wan noch, der uns da wahnsinnig durchleitet. Während es diesmal halt, ne, von Szene 1 an, das ist Luke und auch die letzte Szene, das ist halt Luke. So, und das ist sein Film und das ist natürlich auch das, was ihm da, also wo halt Episode 4 vorher so dieser erste 18-Jährige, der über sich hinauswächst und ein Talent ist und an das Gute glaubt, ist jetzt dieses Erwachsenwerden super spannend an ihm zu sehen, so dieses, ja, das Leben wirft einen dann halt harte Prüfungen hin und es definiert einen so ein bisschen oder den Charakter, wie die Person damit umgeht. Und auch da kommt wieder dieser Twist, ne, aber auch vorher schon allein dieses, dieser Angriff da, also wie er da quasi auf Hoth von diesem, wie heißt es denn, Wampa? Also von diesem Yeti-artigen Wesen angegriffen wird. Allein das sagt ja schon, ist ja schon so wahnsinnig, so dieses, er besinnt sich sehr schnell auf die Macht und man merkt sofort, dass es ein anderer Luke ist als der whiny Luke zu Beginn von Episode 4, sondern es ist schon einer, der sich zu helfen weiß und der das Schicksal in seine Hand nimmt, so. Und das macht er auch durchgehend durch diesen Film, ne? Also er fliegt aus eigenem Fiebertraum heraus nach Dagobah, so, ne? Also das ist halt so dieses, so ist es wirklich Obi-Wan, der ihn da, also er ist kurz vorm Sterben und dann erscheint ihm nochmal irgendwie Obi-Wan so und sagt, du musst nach Dagobah und Yoda suchen, so, und du denkst so, das sind alles Worte, das gibt überhaupt keinen Sinn, so zwei Drittel dieses Satzes hat er noch nie gehört. Aber er macht es dann einfach so, obwohl gerade irgendwie das Imperium Hoth attackiert hat und er nicht genau weiß, wie seine Freunde da jetzt durchkommen. Und er sagt dann einfach nur, fuck it, das ist wichtiger. Und naja, dann ist er dort und trifft auf Yoda und so weiter und ist dort auch dann nicht der Schüler, der jetzt, ne, so sagt, ah, Yoda, du bist ja der große Meister, du bist 800 Jahre alt und so, und erzähl mir mehr über die Jedi und ich will alles wissen, sondern der einfach sagt, so, das ist alles Bullshit, was du mir hier erzählst, so, das ist ja irgendwie, das macht überhaupt gar keinen Sinn, so, und was soll das hier, und ich muss meine Freunde retten, und, lass mich mal in Ruhe. So dieses, doch noch immer sehr Jugendliche, aber gleichzeitig halt auch sehr, ja, doch so naiv Jugendliche, aber auch sehr klare, bewusste, so, schon klar alter Mann, was du mir hier erzählst von irgendwelchen Macht und Materie und Raumschiffen aus irgendwelchen Sümpfen hochholen, so, ja, ja, aber es geht hier um meine Freunde, so. Das ist viel, viel wichtiger als alles. Es hat keine Zeit jetzt so dafür. Und da kann man sich, glaube ich, auch selbst noch, also auch in unserem Alter kann man sich da gut noch zurückerinnern, so dieses aus der Schule raus, jetzt kann man die Welt erobern Gefühl. Jetzt gibt es niemanden mehr, der in dem Weg steht und Greatness awaits. So, die Welt hat nur auf uns gewartet und jetzt passt mal auf, was wir euch liefern. Bis man dann halt auf die Schnauze fällt. Manche Leute, ne, schaffen es wirklich, aber ich glaube, 99% fallen halt auf die Schnauze und werden irgendwann demütig und sagen so, okay, ich kann da schon was machen, aber ich muss jetzt nicht in vorderster Front oder muss jetzt nicht das große Ding hier machen. Zumindest meine Erfahrung. genau, aber ja, also und dann hast du halt, ne, dieses ganze Konfrontation mit Darth Vader, diese ganze, er ist sein Vater, ist er wirklich sein Vater, das muss man ja auch immer sagen, ob Luke das wirklich in dem Moment schon glaubt oder wann er das wirklich glaubt. Das ist schon alles sehr, ja, es ist halt sein Film und ich glaube, das macht es auch so wahnsinnig stark, so dieses, es ist trotzdem irgendwie, hat es eine Struktur so, aber ne, er gewinnt zum Schluss nicht, sondern er kommt gerade mit seinem Leben davon, verliert seine Hand und er ist halt wirklich ne, klassischer zweiter Aktfall, er ist eigentlich am Boden, jetzt ist Make-or-Break-Time, ob er der Held wird und das ist halt, glaube ich, so dieses wahnsinnig starke an dem Film, dieses, was wir halt durch Luke miterleben dürfen. Und deswegen glaube ich auch Luke Skywalker die Ikone ist, die er ist, also die Figur. Und da kommen wir dann natürlich irgendwann zu Episode 8, wo die dann irgendwie dekonstruiert wird. Aber ich finde das halt jetzt sehr wichtig festzuhalten, so dieses, also ne, lass uns deutlich intensiver nochmal über Luke reden, weil er ist halt wirklich ein anderer Luke als der aus Episode 4. Er ist nicht mehr der blonde, naive, weiß ich nicht, Zuschauer Surrogate, der da irgendwie, also, ne, also wir als Zuschauer können uns identifizieren mit Luke, sondern er ist halt eine eigene Person geworden. Und wir durften dabei zugucken. Und das finde ich super, also das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Magie hinter dem Ganzen, so dieses Wachstum und dabei zuzusehen und diese, also eben auch sehen zu können und zu dürfen, wie eben das Scheitern super wichtig ist im Leben. Und ich glaube, das ist auch einfach wahnsinnig wichtig, auch für junge Zuschauende, dieses das zu sehen, das hält innen nicht nur sieben, so, sondern halt wirklich, und zwar eben nicht nur in einem Film, wo du dieses klassische Happy End dann bekommst, sondern das weiß ich halt wirklich noch, als der Film damals im Kino zu Ende war, dass ich wirklich war so, da fehlt ja was. Da, also wenn ich nicht wüsste, dass es dann einen weiteren Teil gibt, so, dann wäre das wahnsinnig unbefriedigend, so dieses, so kannst du ja keinen Film enden lassen mit einem, da stehen sie jetzt und gucken aus dem Fenster. Und ja, da passiert halt wahnsinnig viel im Kopf. Genau, das ist jetzt mal so mein erster Aufschlag mit Luke. Und ich finde, das ist halt, ne, das ist sein Film, deswegen müssen wir ihn dann nehmen. Leia und Han haben auch ihr Ding und Yoda. Aber das ist wirklich, das ist halt nicht, also das darüber auch noch drüber, aber das ist, glaube ich, nicht so intensiv wie Luke. Deswegen, ich übergebe dir so ein bisschen Luke, gebe ihn dir in die Hände und bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Du darfst auch gerne nochmal irgendwie über George reden, so, ich bin da wirklich, ich bin da dabei, aber ja, so wahnsinnig viel, glaube ich, kann ich da nicht dazu beitragen, weil ich da halt auch sage, so, es ist es ist halt der perfekte Sturm, der da irgendwie zusammenkam für ihn so. Und in dem Sinne zweimal richtig, richtig gut Gold geschöpft oder auf Gold gestoßen, sagen wir mal so. Also mindestens zweimal. Natürlich ist ja auch Episode 6 noch irgendwie da und da wollen wir jetzt auch nicht vorwegnehmen. Das ist auch nicht schlecht, keinesfalls, aber es ist halt natürlich der Abschluss auch der Trilogie und alles, was danach kam und kommt, ist halt nochmal ein anderes Thema und das können wir auch gerne nochmal dann in dem Zuge nochmal irgendwie so ein bisschen besprechen. So, ich übergebe dir hiermit das Zepter und bin gespannt, was du noch zu sagen hast zu Luke, zu George, zum Twist natürlich. Aber ja, freue mich auf jeden Fall, dass es wieder hier um Star Wars geht.